Handbuch Gameskultur, der Podcast. Kultur, Technologie, Gesellschaft. Wie Games unsere Welt bewegen.
Herzlich willkommen beim Handbuch Gameskultur Podcast. Mein Name ist Tobias Nowak. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Autorinnen und Autoren einiger spannender Kapitel des Handbuchs Gameskultur 2.0 über ihre Themen. Dieses Handbuch, das wirft einen ziemlich einmaligen, umfassenden Blick auf die Gameskultur und ist gerade in seiner überarbeiteten und erweiterten zweiten Auflage erschienen. Es zeigt, wie vielfältig Gameskultur längst geworden ist und welche Kultur und Lebensbereiche es auch beeinflusst von Menschen, die selbst gar nicht spielen. Und die Aufsätze decken dabei alles Mögliche ab, von Ausbildung bis bildende Kunst, von Gaming-Kanon bis zur künstlichen Intelligenz. Und genau darüber, über künstliche Intelligenz, spreche ich heute mit Johanna Pirker. Schönen guten Tag, hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, selbstverständlich. Vielleicht als allererstes, erzähl uns mal, wie du dazu gekommen bist. Warum wurdest du eingeladen, diesen Aufsatz über künstliche Intelligenz und Spiele zu schreiben? Was machst du sonst?
Also ich bin Professorin für Informatik auf der TU München und auf der TU Graz und das Thema KI und Spiel, das ist ja etwas, was es eigentlich schon relativ lang gibt. Das heißt auch, wir selbst machen schon sehr lang Forschung in den Bereichen, wie wir künstliche Intelligenzsysteme nutzen können, um zum Beispiel Spiele anzupassen oder aus Spielen oder Spielerverhalten was zu lernen. Und da habe ich mich eigentlich sehr gefreut, dass ich gerade jetzt zu der Zeit, wo KI und Spiele noch eine viel größere Diskussion angenommen habe, da auch ein bisschen was zusammenschreiben habe dürfen dafür.
Okay. Ich würde zum Einstieg direkt mal aus deinem Kapitel was vorlesen. Ist sogar der Einstieg in deinen Aufsatz, der auch uns, glaube ich, ganz gut in diese Unterhaltung reinstarten kann. Und zwar: Seit den Anfängen digitaler Spiele spielt KI eine bedeutende Rolle in unterschiedlichsten Formen. Hier lohnt es sich zu unterscheiden zwischen KI im Spiel, also Gegnerverhalten, Nichtspielercharaktere oder prozedurale Generierung von Inhalten, KI für Spiele, das sind Werkzeuge für die Entwicklung, Qualitätskontrolle oder Dialoge, und Spiele für KI, also Training und Weiterentwicklung von KI-Modellen mit Hilfe von Spielen. Zitat Ende. Du hast die Kategorien ja relativ funktional gefasst und ich möchte die auch gerne im Laufe dieses Gesprächs alle mal durchgehen und vor allem mit Beispielen versehen. Die Games-Branche arbeitet ja seit Jahrzehnten mit KI und zwar nicht nur so als Early Adopter, sondern sogar auch als Innovator, und Gamer benutzen den Begriff KI ja auch schon sehr lange, auch schon lange bevor anlässlich von ChatGPT und Co. alle über KI zu sprechen begannen. Schon seit Jahrzehnten ist das in Gamerkreisen ein ganz selbstverständliches Thema, zum Beispiel im Umfeld von Ego-Shootern, und zwar wenn Spieler gegen vom Computer gesteuerte Gegner spielen, Bots. Wie verhalten die sich? Gehen die in Deckung, wenn man auf die schießt? Treffen die mich, wenn sie auf mich zielen? Reagieren sie, wenn ich sie zu flankieren versuche oder versuchen selbst solche Manöver? Und du sprichst in diesem Zusammenhang von der Illusion von Intelligenz. Was meinst du damit? Also was passiert da im Rechner, damit die Gegner glaubwürdig sind, aber auch spielspaßfördernd handeln?
Ich glaube, bei der Definition von KI müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Also das, was wir jetzt aktuell auch in den Medien und mit den Large Language Models an KI mitkriegen, ist vermutlich nicht das Gleiche als das, was man jetzt in den letzten Jahrzehnten als Gamerin zum Beispiel als Enemy AI, also Gegner KI, bezeichnet hat. Also oft die, was wir in Spielen teilweise auch als KI, als Konsumenten verstanden haben, waren oft eher simple Regeln, simple Skripten, vielleicht Zustandsmaschinen, würde man sagen, die mir einfach helfen, zum Beispiel, dass ein Gegner sich spannend verhaltet. Und da rede ich auch bewusst oder wird auch bewusst im Game Design von der Illusion der Intelligenz, Illusion of Intelligence geredet, weil würden wir ein perfektes KI-Gegnersystem beispielsweise bauen, dann wird uns dieses Gegnersystem vermutlich immer outsmarten, also ein bisschen besser sein als wir. Und das ist eigentlich total spannend. Also eigentlich vom Game Design, kommt das gar nicht so stark aus der Informatik-Ecke, sondern auch aus der Design-Ecke. Wie finde ich eine gute Balance zwischen der Schwierigkeit von einem Gegner in einem Spiel, so dass es für mich als Mensch herausfordernd ist, dass ich das Gefühl habe, wow, das war jetzt ein intelligenter Move vom Gegner, das hat sich als spannend und herausfordernd angefühlt, aber auf der anderen Seite, dass ich immer eine Spur besser bin, dass ich eben das Gefühl habe, wow, das war ja schwierig, aber ich habe es geschafft. Das ist diese Illusion der Legenz, dass die Gegner sich recht klug anfühlen, uns aber nicht outsmarten.
Und wie kriegt man das hin? Über viel Trial and Error? Oder?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Also die meisten von den Ansätzen passieren tatsächlich ganz viel über Trial and Error. In dem Spieledesign gibt es auch einen Prozess, das heißt Balancing. Das heißt, dass ich versuche, verschiedene Werte gut aufeinander abzustimmen. Und der braucht ganz, ganz viel Zeit im gesamten Entwicklungsprozess. Das heißt, wenn ich, da fängt es an, wenn man denke jetzt an ein klassisches Shooter-Spiel, gebe ich jetzt dem Hauptcharakter einen Schuss an Munition oder unendlich viel. Und plötzlich hat man ein komplett anderes Spielverhältnis und Spielverhalten. Und das Gleiche wäre auch, okay, wie oft würde jetzt die gegnerische KI vielleicht am Anfang, das wäre ein Shooter-Beispiel, daneben schießen, bevor sie mich überhaupt sieht oder trifft. Und das sind so kleine Sachen, die muss man in der Regel durch Erfahrung lernen, viel Trial and Error. Aber es gibt auch Systeme, die helfen beim Balancing. Also da könnte man dann Simulationen, das kommt jetzt aus der Informatik wieder, Simulationen laufen lassen, dass ich jetzt 100 verschiedene Setups testet habe und mir dann auch ein bisschen ausrechnen kann, was so ein guter Mittelwert wäre.
Du hast jetzt auch das Beispiel der Shooter aufgegriffen, der Enemy AI, die ja eine große Rolle spielt. Ein weiterer ganz praktischer Punkt, wo wir als Spielende mit der Intelligenz der anderen Spielfiguren, der NPCs in Berührung kommen, ist auch das Pathfinding, also wie Figuren ihren Weg durch die virtuelle Welt finden. Der Klassiker ist ja, wenn man in irgendeinem Fantasy-Rollenspiel einen KI-Begleiter hat und den soll ich von einer Stadt in die nächste eskortieren, aber auf dem Weg dahin im Wald bleibt er halt an jedem zweiten Baum hängen und kommt nicht weiter. Das ist so ein klassisches Beispiel für echt nervig schlechte KI. Wie bringt man sowas den NPCs, den Bots bei, sich intelligent durch eine Welt zu bewegen?
Genau, also das ist das Problem von Pathfinding, Wegfindung. Auch das ist eigentlich kein, aus der Informatik gesehen, kein KI-System, im klassischen System, keine lernende KI, sondern eigentlich, wir bezeichnen das immer als Algorithmus. Das ist Grundlageninformatikstudium zum Beispiel. Also gibt es verschiedene Algorithmen, die mir helfen, klassisches mathematisches / Informatikproblem. Ich bin auf Position A und will zur Position B gehen. Was ist der kürzeste Weg zum Beispiel? Da gibt es verschiedene Algorithmen, die mir da helfen. Also alle Informatik-Zuhörende freuen sich wahrscheinlich, wenn sie dann hören, so Klassiker wie A-Star oder Dijkstra kennt man da vermutlich. Aber glücklicherweise viele von den aktuellen Tools wie Unity oder Unreal Engine, also die Software-Kits, damit man Spiele erstellen kann, kommen schon mit sehr vielen Unterstützungen. Das so eine Art Nav-Mesh bedeutet das, Navigations-Mesh. Man kann sich das vorstellen wie ein Gitter, das über die ganze Welt gespannt wird, die mir dann automatisch schon gute Algorithmen empfehlen, die ich da verwenden kann, ohne dass ich das jetzt wieder alles zu Fuß, wie man in Österreich sagen wird, programmieren müsste. Also da gibt es schon glücklicherweise von den Engines selbst extrem viel Unterstützung. Und da merkt man eigentlich auch, wie lang es eigentlich diese Problemstellungen gibt und wie viele Lösungen und Optimierungen es da schon gibt und dass sehr viel davon sogar die Game Engine selbst bereits übernimmt.
Aber ich habe den Eindruck, dass du ein bisschen zögerst, in dem Zusammenhang von künstlicher Intelligenz zu sprechen, oder?
Genau, also ich versuche da immer ein bisschen zu erklären, was wir klassisch aus der Informatik kennen, ist eben vermutlich nicht das Traditionelle, was wir schnell einmal in der Spielerentwicklung als KI-System von Gegnern oder von der Wegfindung kennen. Ein weiteres Beispiel, wo man von Systemen oft redet, die teilweise eben KI-Systeme verwenden oder eben algorithmische Systeme. Algorithmische Systeme sage ich immer dann, wenn ich zum Beispiel wirklich sehr klare Muster habe, wie ich irgendwas beschreiben kann, zum Beispiel das Enemy, das Gegnerverhalten, dass ich sage, okay, jedes Mal, wenn ich den Spieler sehe, dann gehe 3 Schritte nach links, such das nächste Cover, versuch dich kurz zu beugen und versteck dich hinter diesem Busch und dann aus dem Busch versuch versucht, den Gegner anzuvisieren. Mhm. Das wäre so ein typisches Muster, das was künstliches Verhalten von einem Gegner simuliert. Aber wenn wir das umsetzen als Programmiererin, sind das relativ klare Regeln, die ich da definieren möchte.
Sprich, es ist nicht Intelligenz. Wenn er nach diesem Skript da kein Busch ist zum Beispiel, ist der Bot aufgeschmissen?
Genau, also ich meine, in dem klassischen Beispiel wäre dann der Bot ja ein bisschen aufgeschmissen. Und das ist auch total spannend, wenn wir in die Vergangenheit schauen, war das Quake, glaube ich. Da gab es dann genau mit solchen vorhersehbaren Mustern eigentlich von den Enemies dann auch Strategien, die man ausnutzen hat können als Spielerin, dass ich da vielleicht schneller durchkomme oder dass es relativ leicht ersichtlich ist, wie sich die KI verhalten wird. Und das ist eben das, was wir eigentlich nicht möchten. Also als Game Designerin möchte ich nicht, dass meine KI zu vorhersehbar wird, weil das fühlt sich dann eben nicht mehr immersiv an. Immersiv ist ja auch ganz ein wichtiges Wort. Das bedeutet, dass ich das Gefühl habe, dass ich wirklich Teil von dieser Spielerfahrung bin, dass ich eingetaucht, Immersion eingetaucht bin. Und deswegen brauchen wir diese Illusion der Intelligenz, dass sich's gut und richtig und vielleicht nicht vorhersehbar anfühlt. Ich meine, fairerweise, das mit dem Vorhersehbaren ist aber oft auch Teil von der Spielerfahrung. Das heißt, wenn wir an viele große KI-Bosse denken, also KI wieder unter Anführungszeichen, aber wenn wir jetzt an Elden Ring oder Dark Souls und Co. denken, ganz schwierige Bosse, da geht es ja auch darum, dass ich dieses Verhalten, diese Muster sogar lerne und dass das Teil der Spielerfahrung ist.
Ja, total. Die Lesbarkeit. Und es wird ja auch, ist auch ganz wichtig, wie die jeweils durch welche Zeichen ankündigen, was als nächstes passiert und dass man das halt lernt.
Genau.
Aber nicht im engeren Sinne intelligent also.
Ja, genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich als Informatikerin an KI-Systeme denke, dann denke ich in der Regel an Machine Learning, maschinelles Lernen beispielsweise, Systeme, die aus einem großen Datensatz lernen, dort Muster automatisch kennen, sich eventuell anpasst, sich weiterentwickelt, mit Erfahrung, mit weiteren Lernerfahrungen besser wird, kann in der Regel Muster, Sprache, Bilder, Strategien erkennen. Und ja, das ist was auch in der Regel zum Beispiel auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Und Beispiele davon, wie gesagt, auf der Informatik, wären jetzt eigentlich diese generativen Modelle, die Large Language Modelle, die jetzt, glaube ich, fast alle kennen, wo die ganze KI-Diskussion relativ weit aufgemacht worden ist. Das ist zum Beispiel ChatGPT. Man spricht da insgesamt von diesen generativen Modellen, dass sie zum Beispiel Texte, Bilder oder Videos in der Regel aus Vergangenheitsdaten generieren. ChatGPT wird Large Language Model sein, das heißt, es basiert auf Textdatensätze. Wir haben Claude, wir haben Midjourney mit Fokus auf Bildern. Also das dann ist aber, wenn man sich das anschaut, das ist nur ein kleines Teil von dem, was wir in der Informatik auch im Bereich KI erforschen, ist ein kleiner Teil davon, aber ist momentan sehr sichtbar. Und Game-KI im Gegenteil dazu, das kann natürlich solche Systeme inkludieren, aber fairerweise auch in vielen Büchern, die wir haben zum Thema Game Design und KI, sind das eher klassische algorithmische Systeme, die eben auf, wo ich selbst ein Muster oder Verhalten vorgehe, die sich nicht weiterentwickeln, die nicht lernen, die oft nicht adaptiv sind, die vielleicht nicht selbstständig Wissen aufbauen, sondern eben eher feste Regeln, vielleicht Behavior Trees, also das sind so Bäume, wo ich dann quasi diesen Baumstrang entlang gehe.
So Wenn-Dann-Geschichten.
Wenn-Dann-Geschichten, genau. Vielleicht im besten Fall nicht komplett vorhersehbar, aber im Grunde schon ein bisschen lernbar und skriptbasiert.
Ich möchte gerade auf zwei Worte, die du gerade benutzt hast, nochmal eingehen. Vorhin hast du gesagt, outsmarted von zu intelligenten Gegnern, wenn die zu clever sind, und Machine Learning. Ich habe nämlich jüngst eine Erfahrung gemacht, ich bin ein großer Freund von Rocket League, also diesem Spiel, wo man im Prinzip in einer Art Fußballstadion den Ball mit kleinen Autos ins gegnerische Tor manövrieren muss. Und da sind schon immer KIs unterwegs gewesen, Leute haben da KI-Training betrieben. Das war über Jahre nicht sehr ernst zu nehmen, das hat in jüngster Zeit aber brutale Sprünge gemacht, sodass jetzt die Top 100 der Weltrangliste von letzten Endes von AIs dominiert werden, weil die inzwischen so gut geworden sind, dass sie die besten Spieler der Welt besiegen. Und das sind ja sehr komplexe Physiksimulationen. Das ist jetzt ja deutlich mehr als hinter den Busch gehen und schießen. Man muss sehen, wo der Gegner ist, wo das Tor ist, wo man schießen will. Es muss wahnsinnig viel gelernt sein. Und erstmal Wie kriegt man das hin, dass die plötzlich so gut spielen, die Bots?
Also fairerweise, also alles, was ich vorher gesagt habe, dass auch sehr viel skriptbasiert ist, das trifft in der Regel eher einfache Systeme und einfache Spiele. Fairerweise werden die Systeme immer komplexer. Und viele von den Systemen, von den KI-Systemen im Spiel, reagieren teilweise auch schon auf das Verhalten von den Spielerinnen. Das heißt, das ist adaptives Verhalten, Dynamic Difficult Adjustment, sagen wir da auch oft dazu, zum Beispiel dynamische Spielanpassung an die Schwierigkeit, an das aktuelle Level von den Spielenden. Das sind total spannende Methoden und auch gerade in modernen Spielen. Natürlich braucht man viel komplexere Gegner, gerade in den Multiplayer-Settings. Und da muss man sagen, sind einfach Sprünge passiert in den letzten Jahren. Und ganz viele davon, fairerweise, sind schon auch auf Maschinenlernen beispielsweise trainierte Systeme. Das war irgendwie jetzt auch der zweite große Teil aus dem Bereich, wo es darum geht, wie man jetzt auch zum Beispiel mittels maschinellem Lernen basierend auf vergangenem echten Spielerverhalten dann zum Beispiel neue, klügere oder interessantere, würde ich eher sagen, interessantere Enemy-Verhalten oder Gegnerverhalten entwickeln kann.
Ich finde, man sollte das ganz kurz mal erläutern, wie das aussehen könnte. Mhm. Also um mal zu veranschaulichen, wie Maschinenlernen funktionieren kann, ein kurzes Beispiel von einem Freund von mir, der ist Programmierer, aber jetzt nicht Spielentwickler, und der wollte ein Autorennspiel machen und er wollte jetzt halt dem Computer beibringen, die Autos auch um diese Rennstrecke rumzufahren. Also hat er die Autos auf diese virtuelle Rennstrecke gesetzt, die virtuellen, und denen ganz wenige Ziele gesagt. Er hat ihnen gesagt, so fährst du vorwärts, so fährst du rückwärts, so kannst du links, so kannst du rechts abbiegen und dein Ziel ist es, über diese Linie da hinten zu fahren. Und dann hat er diese Autos einfach mal machen lassen und sie wurden halt für bestimmte Dinge belohnt oder bestraft sozusagen. Es war schlecht, wenn sie gegen die Wand gefahren sind, es war gut, wenn sie in die richtige Richtung geradeaus gefahren sind. Und so bekamen die quasi virtuelle Belohnungen und Bestrafungen für das richtige oder falsche Verhalten. Und dann hat er die einfach mal fahren lassen. Und nachdem sie dann 10.000, 20.000 Versuche gefahren sind, sind die langsam immer besser gefahren. Und am Ende hat der PC dann die Autos ganz hervorragend um diesen Racing Track herum gesteuert und das Ziel. Und das fand ich ein beeindruckendes Beispiel und ein simples Beispiel dafür, wie Maschinenlernen funktioniert. War das richtig zusammengefasst?
Sehr gut zusammengefasst. Reinforcement Learning finde ich eines der spannendsten, ehrlich gesagt. Das ist, dass das Lernen automatisch durch so ein Feedback in der Umgebung passiert. Das ist super relevant eben durch viele Spieleszenarien, Roboter, Navigationssysteme.
Also dieses Beispiel mit den Rennautos ist Reinforced Learning.
Reinforcement Learning, genau. Da können wir auch ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Das hat es ja schon früher gegeben. Also früher hat es ja dann auch ganz früh erste Findings gegeben, wo zum ersten Mal ein KI-System damals Schach bezwungen hat. Danach.
Ah, Kasparov.
Ja, genau.
Kasparov, ich weiß es nicht.
Genau, Kasparov war das.
Dann war das 97, Deep Blue, Garry Kasparov. Schachweltmeister wurde von einer KI besiegt.
Genau, richtig.
Selbst das Tagesschau-Publikum hat da mitbekommen, dass da was geht.
Genau. Und das ist total spannend. Also, das ist was mir extrem fasziniert und wo jetzt gerade auch ganz viel Forschung passiert. Weil auf der einen Seite können wir dadurch immer, ich sag mal, mächtigere, spannendere, interessantere Herausforderungen für die Spielerinnen machen. Das heißt, Systeme, die besser wären, die sich meinem Können vielleicht anpassen. Also wenn wir jetzt auch die ganzen Chess-Plattformen anschauen, da gibt's ja jetzt immer auch ziemlich smarte Enemy-Systeme, die mir währenddessen vielleicht auch Schach beibringen, dass ich besser wäre, aber sich irgendwie auf mein aktuelles Level einlassen. Dann hat's dann nach Schach gab's natürlich dann die ersten großen spannenden Meilensteine, wo dann auch AlphaGo hat dann Lee Sedol den Go, ich glaube Champion besiegt.
Und Go muss man sagen, soll ja angeblich mathematisch sehr viel komplexer als Schach sein.
Ja, weil jetzt wird's spannend, weil trotzdem, wenn man uns Go oder Schach anschauen, also Go wäre theoretisch komplexer als Schach rein mathematisch gesehen. Aber dann gab's eine Headline, da bin ich vom Stuhl gefallen, Halbert. Das war damals, und kann mich erinnern, da war ich gerade in der Schweiz und habe an dem Tag einen Vortrag über KI in Spielen gegeben und plötzlich kam diese Headline. Und zwar war das DeepMinds Alpha Star, was in einem sehr speziellen Setting, aber trotzdem StarCraft 2 Spielerinnen, also echte Spielerinnen bezwingen konnte. Das heißt, man hat ein System von...
Vielleicht ganz kurz StarCraft erklären, ein Echtzeitstrategiespiel. Man guckt von oben auf eine Landkarte und Landschaft drauf und muss, je nachdem, für welches Team man sich entscheidet, halt verschiedene Science-Fiction-Alien-Heere gegeneinander antreten lassen. Es ist sehr komplex, sehr wuselig, sehr viele Informationen, sehr viele Teile sind jeweils immer gleichzeitig in Bewegung und ja, ein anspruchsvolles Spiel, was halt auch auf hohem Niveau im E-Sport kompetitiv gespielt wird.
Perfekt. Perfekt. Und das beantwortet auch quasi das die nächste Frage. Wenn man mal StarCraft vergleicht zu Schach, also ich liebe Schach sehr, aber rein mathematisch gesehen ist Schach wirklich, wirklich trivial im Vergleich zu einem Spiel wie StarCraft. StarCraft ist auch ein Strategiespiel, aber StarCraft kommt mit extra Schmankerl daher. Das heißt, Schach im Grunde, theoretisch kann ich ja zu jedem Zug, weil Schach ist rundenbasiert. Ich habe nach jeder Runde kurz Zeit, also ich zum Beispiel berechne, was sind alle möglichen anderen Züge. Also wenn ich jetzt unendlich viel Rechenpower habe, und das haben wir in der Zwischenzeit relativ gut, kann ich total gut vorhersagen, was sind alle möglichen neuen Züge. Und damit kann ich einfach zu jedem Zeitpunkt alle Varianten, wie ich gewinnen oder verlieren könnte, durchrechnen. Deswegen war tatsächlich auch das erste System, also der erste Schachcomputer, jetzt vielleicht auch gar nicht so smart, wie er damals gewirkt hat, weil es im Grunde auch einfach relativ weites Durchrechnen von den möglichen Varianten, wie man sehen kann, war zu jedem Zeitpunkt. Jetzt haben wir aber ein Spiel im Vergleich wie StarCraft. Das heißt, Schach, ich sehe das ganze Spielfeld, ich habe alle Informationen von dem, welche Züge möglich sind, wo wir gerade stehen, wo der Gegner gerade steht, und es passiert rundenbasiert. Das heißt, ich habe immer ein bisschen Zeit zum Kalkulieren. Und ein Spiel wie StarCraft ist das Gegenteil. Es ist nicht.
Ich sehe ja nicht mal die ganze Map.
Richtig.
Ich sehe ja immer nur den Teil, wo meine Einheiten stehen. Das heißt, der Fog of War, der Nebel des Krieges, verhüllt die Hälfte des Spielfelds, in dem nur mein Gegner ist, wenn ich da keine Scouts, keine Speer hinschicke oder so.
Genau. Das heißt, ich habe ein Spiel, was nicht deterministisch ist, wo ich nicht alle Informationen habe und was noch dazu in Realzeit abläuft. Und da quasi ein Enemy-System zu entwickeln, was uns Spielerinnen dann outsmartet, das ist ganz eine andere Liga. Und das war damals wirklich total spannend. Und was ich dazu erwähnen möchte, also das waren die Systeme und DeepMind. Und für die KI-Forschung selbst, da geht es jetzt gar nicht mehr um das Spiel selbst, sondern für die KI-Forschung und für die KI-Weiterentwicklung. Zum Beispiel, ich möchte jetzt autonome Drohnen oder autonome Fahrzeuge, Roboter trainieren. Dann sind genau solche Welten, Spielewelten, total wichtig und relevant. Das sind offene, große Welten, die unserer realen Welt, so wie wir sie verstehen, noch irgendwie am nächsten kommen von der Komplexität, aber trotzdem ein geschlossenes System. Und das ist ideal, die Trainingsvoraussetzung, ein komplexes, geschlossenes System, um auch aus der Informatik kommende komplexe KI-Systeme, zum Beispiel autonome Fahrzeuge in einem virtuellen Raum, vorzutrainieren. Und deswegen ist es auch spannend zu sehen, das ist ein kleines Easter Egg, würde ich das nennen, aber für mich total motivierend. Der CEO von DeepMind, den man kennt von eben Alpha Star, die StarCraft 2 damals diese Achievements gehabt haben, Demisa Sabis war früher der KI-Programmierer vom Spiel Black and White.
Von Herrn Peter Molyneux.
Genau.
Ein legendärer, sozusagen unter den Spielentwicklern und Entwicklerinnen, das ist ja ein sehr kollaboratives Business insgesamt, aber es gibt so ein paar Figuren, die beim Film, würde man sagen, Auteur sind. Und Peter Molyneux ist einer von denen, der halt seinen Kreationen einen sehr deutlichen persönlichen Stempel aufdrückt. Und Black and White war ein Spiel, in dem man im Prinzip seine eigene Gottheit großgezogen hat. Und je nachdem, wie man sich entschieden hat, hat die sich halt auch verschieden entwickelt. Wurde halt eine gute, eine böse, eine mildtätige, eine rachsüchtige, eine hässliche, eine strahlende Figur.
Und das Spannende, das war dieses Göttersimulationsspiel und ich glaube, ich ein prägend für die Zeit damals. Und man hat diese lernende Kreatur gehabt. Und diese lernende Kreatur ist im Grunde Machine Learning-artig trainiert worden von uns.
Im Spiel.
Im Spiel, genau, ja. Ähnlich so, wie eigentlich jetzt auch Machine Learning funktioniert. Das heißt, wir haben diese Kreatur, die wir trainieren möchten und erziehen möchten, dass sie uns verschiedene Sachen im Spiel erledigt. Das heißt, man kann sie loben, man kann sie bestrafen und dadurch wird ein gewisses Verhalten trainiert, eine gewisse Strategie trainiert. Und das ist total spannend. Und der KI-Programmierer von diesem Spiel war eben Demis Hassabis, der nachher dann DeepMind gegründet hat, CEO von DeepMind, die jetzt letztes Jahr den Nobelpreis bekommen haben für ihr KI-System und zwar für Protein Folding. Also Proteinfaltung ist ja auch was Komplexes in der Chemie. In der Chemie haben sie den Nobelpreis gewonnen. Aber es ist total relevant in der Medizintechnik und Medizinforschung. Also
das zeigt einfach, wie wahnsinnig eng Spiele auf dieser Programmierebene und auf einer konzeptuellen Ebene und Wissenschaft zusammenhängen.
Richtig. Und das ist, wie gesagt, ich weiß, das Stretch ist ja sehr weit, aber für mich als Forscherin genau in dem Feld war das so motivierend, also wieder zu sehen, okay, das Wissen, dass wir durch die Erforschung von Spielen, durch die Entwicklung von Systemen, die vielleicht eben für andere Sachen auch verwendet werden können, dann so einen positiven Impact haben könnten. Also in dem Fall, es war jetzt nicht das KI-System selbst, was in StarCraft 2 trainiert worden ist, was dann für die Proteinfaltung verwendet worden ist. Aber trotzdem ist das ja alles Wissen, was für die Forschung super relevant ist. Und wie gesagt, diese Spiele, es ist dieses komplexe System, das wird für so viele Bereiche schon verwendet, dass sie dann unterschiedlichste Szenarien in einem sicheren, synthetischen Umgebung vorher trainieren kann, bevor er in die reale Welt meine autonomen Fahrzeuge schicken muss.
Also ein Beispiel, was vielleicht manche mitbekommen haben, ist, dass in Los Santos, der Stadt, in der der Verbrecher-Epos Grand Theft Auto 5 spielt, das ist eine große Stadt, die so ein bisschen eine Parodie auf Los Angeles ist, aber trotzdem mit sehr vielen interagierenden Systemen. Also da gibt es Verkehr mit Ampeln und Vorfahrtsregelungen und Fußgängern und Polizei und Krankenwagen, weiß der Kuckuck, und Eisenbahn auch noch, die da durch die Gegend fährt, dass in dieser Umgebung KIs beigebracht wurde, autonom zu fahren.
Mhm.
Kannst du da was zu berichten?
Das ist total spannend, weil diese Spiele ein total wertvolles Werkzeug sind. Und wenn wir dann Zugang auch haben zu wirklich großen, kommerziell erfolgreichen Spielen, also ich meine, die Spielindustrie hat ja vermutlich mehr Ressourcen als ich als Forscherin. Und da ist es total spannend, dass wir dann solche Systeme zum Beispiel auch verwenden können, um ganz andere Sachen zu trainieren oder zu testen oder zu entwickeln.
Um von dem Machine Learning mal einen Schritt wegzumachen, zu einem anderen Bereich, den du auch in deinem Aufsatz angesprochen hast und von dem mir gar nicht bewusst war bis dahin, dass der in Verbindung mit KI steht, das ist die prozedurale Generierung. Kurze Anekdote dazu, als ich das erste Mal prozedurale Generierung erlebte und das für totale Magie hielt. Also ich bin als Gamer in den 80ern groß geworden und PC-Spiele wurden halt damals meist auf so 3,5 Zoll Floppy-Disks, diesen kleinen schwarzen Disketten gespeichert und dann meistens auch in ganzen Stapeln von Floppies, weil da ja jeweils nur 2 Megabyte drauf passten. Aber eines Tages bekam ich da von einem Freund ein Spiel zugesteckt, das nur auf einer einzigen Floppy-Disk daherkam. Das Spiel selber hatte, glaube ich, sogar nur 32 Kilobyte oder so, das ein Kugelschreiber hat heute mehr Speicher. Und das Spiel, was da darauf installiert war, war Elite. Da fand ich mich als Raumschiffpilot in einer Science-Fiction-Welt wieder, die aus 2048 Planeten bestand. Das war zugegeben alles in so einer Wiregrid-Optik, also so ein Drahtgitter, was die Grafik darstellte. Das ist natürlich datensparend, weil keine Texturen da sind. Aber die Welt war gigantisch und die fand sich auf einer Diskette. Ich fand das unglaublich. Die 2048 Planeten fanden sich übrigens in 8 Galaxien, a 256 Planeten. Und diese Zahlen hätten mich damals schon auf die richtige Spur führen können, denn das sind ja alles Potenzen von 2.
Mhm.
Und später habe ich halt gelernt, dass das Geheimnis hinter dieser riesigen Welt auf einer winzigen Disk die prozedurale Generierung ist. Erklär bitte mal, was das ist. Und vor allem, wie es mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt.
Ich liebe das Beispiel. Vielen, vielen Dank fürs Bringen von genau dem Beispiel. Das bringe ich in meiner Vorlesung auch.
Sehr gerne. Also wie gesagt, es hat Jahre gedauert, bis ich überhaupt annähernd gerafft habe, was da passiert ist. Ist nicht in meinen Kopf reingegangen.
Für mich ist es nicht nur ein Beispiel für das, was eben durch Algorithmen alles möglich ist. Also in dem Fall prozedurale Generierung. Das heißt, dass ich durch eben normalerweise durch verschiedene Regeln oder algorithmische Prinzipien ganz große Welten erstellen kann, ohne dass ich es alle davon händisch gezeichnet hätte, beschrieben hätte, designt hätte. Das heißt, dass ich auch als Programmierin, das können unterschiedliche Systeme sein, wie das funktionieren kann, aber zum Beispiel Regeln vorgebe oder ein paar Lego-Systeme und dann beschreibe, wie die zusammenkönnen, und so bildet sich eine vielleicht ewig große Welt. Und genau das haben sie auch bei Elite total smart gemacht. Da hatten sie tatsächlich einfach als Hauptproblem, sie wollten ein ganz großes Sonnensystem, ein ganz mit viele Galaxien Systeme machen, viele Planeten. Nur wenn das vom Platz nicht geht, dann geht's nicht. Und da möchte ich einen kleinen anderen Hinweis geben, dass oft Limitationen so wie diese dann zu kreativen, innovativen Lösungen führen.
Das ist ja auch in der Kunst so, ist eigentlich überall so. Wenn man es beschränkt, wird es spannend.
Genau. Und das hat damals dann auch total spannende algorithmische Systeme geschaffen damals. Im Grunde in dem Fall war es eher so ein Seed-System. Das bedeutet, dass wir eigentlich nur einen kleinen winzigen
Seed wie Samen.
Also ein kleines Samensystem, wo wir mit einer gewissen Zahl starten. Warum braucht man das? Andere Systeme, also viele prozedurale generierte Welten, vor allem auch wenn mehrere Menschen darauf zugreifen oder wenn ich die gleiche Welt wieder sehen möchte, hätten ja sonst das Problem, dass jedes Mal, wenn ich habe einen Algorithmus und sage, okay, stellen wir uns Minecraft vor. Ein System wie Minecraft würde dann so arbeiten, dass ich dann sage, okay, ich starte mal zufälligerweise, entweder ist am Anfang ein bisschen Wüste oder ist es ein bisschen Wald oder ist es ein bisschen irgendwas, ich fange mit irgendwas an. Und dann habe ich ein paar Regeln, wo ich sage, okay, neben dem Wald ist vermutlich ein kleiner Hügel, neben dem Hügel ist vielleicht ein kleiner See und so weiter. In der Wüste würde ich vielleicht sagen, okay, neben der Wüste sind dann vielleicht ein paar Steine, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit neben dem Stein vielleicht ein großer Baum aus irgendwelchen Gründen.
Aber du sagst es mit Wahrscheinlichkeit, ist das nicht ein Algorithmus, wo es eben keine Wahrscheinlichkeit, sondern deterministisch ist?
Es kommt auf den Algorithmus drauf an.
Okay.
Also da gibt es eben verschiedene Systeme, aber dieser Startsystem, also wie gesagt, grundsätzlich wird starten mit einer mit einem Seed-System, mit zum Beispiel einer Zahl. Mit
einer fixen, vorgegebenen Zahl.
Genau, und basierend auf dem wird dann immer die gleiche Welt, und dazu braucht man dann die fixen Regeln, generiert werden. Das heißt, dass wir alle dann gleichzeitig basierend, immer wenn wir die Zahl eingeben, das gleiche Spiel sehen, die gleiche Welt sehen. Und dann wird halt das jedes Mal daraus dieselbe, in dem Fall dieselbe Galaxie beschrieben werden. Damit muss ich das nicht speichern. Das heißt, es wird immer auf Client-Seite, das heißt, sei das jetzt mein Rechner oder Mobiltelefon ist auch immer ein gutes Beispiel, wird das auf Client-Seite live berechnet. Dadurch können wir gewaltige, große Welten ohne viel Speicherplatz generieren. Und das war damals ein super revolutionärer Einsatz, schon Jahrzehnte, glaube ich, bevor es einfach bevor es die riesigen Open Worlds gegeben hat, die wir jetzt kennen. Und was man aber dazu wissen muss, also zum Beispiel prozedurale Generierung ist etwas, das kennen wir inzwischen in fast allen Spielen. Rogue ist wahrscheinlich vermutlich die ganzen Rogue-Spiele, auch vom Roguelike, ganzen Genre, was wir jetzt kennen, dass die ganzen Levels.
Kurz nochmal drauf eingehen, was das ist. Wir möchten ja auch die Leute abholen, die jetzt nicht so tief drin sind. Rogue war ein Spiel aus den 80ern, glaube ich sogar schon, in dem man seinen Helden immer wieder losschickte auf ein Abenteuer und die Welt, in die er lief, die war halt jedes Mal neu zusammengesetzt und das war halt so prozedurale Generierung und es war halt klar, jeder dieser Läufe endet mit dem Tod meines Helden und danach muss ich ihn wieder rausschicken und aus diesem Rhythmus, aus diesem Spielprinzip ist halt heute ein ganzes Genre geworden, die Roguelikes, die dieses Prinzip halt weiter verfolgen. Und da gehört halt dieses immer wieder loslaufen, neue Runs machen und zwar meistens dann in prozedural jedes Mal neu zusammengestellten Welten ist so das grundlegende Prinzip.
Perfekt.
Sorry für die Unterbrechung.
Okay. Nein, das ist perfekt. Das macht voll Spaß.
Du warst bei den Roguelikes, genau.
Ja. Ich bin beim Lead-Beispiel, da haben wir uns so gefreut. Ja, und die, das heißt, es hat schon früh Ansätze, weil es einfach diesen Bedarf gegeben hat, hat es schon früh Ansätze gegeben. Es hat dann, was vielleicht auch spannend ist, Diablo, auch ein Spiel, wo es einfach darum geht, jedes Mal, wenn ich einen Dungeon neu betritt und dort warten ganz viele Monster auf mich, die ich dann, ich will ja die Welt von diesen Monstern retten. Und das funktioniert auch so, dass es einfach eine große Wiederspielbarkeit erreichen möchte. Das heißt, ein Spiel wie Diablo, im Grunde möchte ich das einfach für viele, viele Jahre immer wieder einfach kurz spielen können, wenn ich Lust habe. Und es soll sich jedes Mal frisch anfühlen. Wird sich jetzt ein Dungeon, den ich dann betritt, jedes Mal gleich anfühlen und gleich ausschauen, das sind die gleichen Monster an der gleichen Stelle, an die gleichen Schätze, im gleichen Eck, dann wäre das irgendwann langweilig. Und deswegen haben auch solche Spiele, also zum Beispiel Diablo, benutzen das Konzept von dieser prozeduralen Generierung, dass jedes Mal, wenn ich einen Dungeon betritt, er ein bisschen anders ausschaut. Also im Grunde ähnlich, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt in einer Welt, die mir vertraut ist, aber trotzdem anders genug, dass es jedes Mal eine neue Herausforderung ist. Diablo zum Beispiel verwendet so ein Lego-basiertes System. Das heißt, man kann sich das vorstellen, ich habe so ein paar Blöcke, die ich verschieden zusammensetzen kann. Ich habe einen Block A, wo ich ein Ende nach rechts und nach oben habe. Ich habe einen Block B.
Also einen Gang in dem Kerker und der hat am Ende eine Abzweigung rechts, links. Das wäre ein Lego-Stein.
Genau. Ein anderer wäre zum Beispiel nur ein Korridor, wo in der Mitte ein Schatz ist oder vielleicht nicht. Vielleicht kann man da wieder ein bisschen Zufall mit reinbringen. Und dann haben wir noch einen dritten Lego-Stein, wo wir dann wieder einen Kerker haben, wo dann ein großer Boss auf mich wartet und einen Ausgang nach links hat. Und die kann ich dann halt nach bestimmten Regeln, wie halt die Korridore zusammenpassen, dann beliebig zusammenbauen und ganz viele Varianten. Also man kann sich das mathematisch eh schön ausrechnen, aber wenn ich schon 4, 5 verschiedene Blöcke habe, kann ich ganz viele Kombinationen von Gangsystemen und Dungeon-Systemen dann machen.
Aber das ist ja jetzt mal abgesehen davon, dass so ein gewisser Zufallsfaktor mit Absicht eingebaut worden ist, jetzt in dem Fall von Diablo, damit die Dungeons immer unterschiedlich aussehen, ist es doch trotzdem deterministisch. Wo ist der intelligente Teil? Wo ist die künstliche Intelligenz bei ProcGen, also bei prozeduraler Generierung?
Da sind wir schon wieder genau bei dem Diskussionspunkt von Beginn. Also das sind Systeme, die vielleicht nach außen recht intelligent und interessant wirken, aber in der klassischen Informatik vermutlich jetzt nicht unter künstliche Intelligenz fallen würden. Es gibt aber mehr und mehr Systeme, die sich eben auch relativ smart, also mit Machine Learning Prinzipien in Verbindung mit klassischen prozeduralen Generierungssystemen ausprobieren, wo es zum Beispiel auch darum geht, dass man die Story adaptiv macht auf das Verhalten von den Spielenden, dass man die Levels vielleicht adaptiert, je nachdem, wie sich die Spielerin vorher verhalten hat, ob es schwieriger wird oder weniger schwieriger wird. Also da gibt es dann unterschiedliche Varianten davon, wo man sagen können, da können wir beispielsweise mit Maschinen lernen, vielleicht noch interessantere Levels oder Systeme erzeugen. Oft muss das aber gar nicht sein. Aber auf der anderen Seite, wir haben es ja auch mit den generativen Systemen, also wir sind jetzt in dieser Kategorie, dass wir KI innerhalb von einem Spiel verwenden können, um das Spiel irgendwie zu entwickeln, zu designen, anzupassen.
Eine Form der künstlichen Intelligenz, die halt seit, ich sag, 3 Jahren jetzt ungefähr den Diskurs bestimmt, das ist natürlich der generativen KI. Also das bewegt ja alle. Die Öffentlichkeit, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Politik. Und damit sind ja sowohl Chatbots gemeint, die wir alle kennen und auch hin und wieder benutzen, ChatGPT, Gemini oder so, aber auch so Bild- und Videogeneratoren. Du hast vorhin schon mal Midjourney erwähnt, Midjourney, Sora. Lassen wir die Fragen rund um das ganze Training dieser KIs mal kurz hinten, stellen wir die mal hinten an. Da stehen ja auch noch viele Gerichtsurteile aus, es geht um Urheberrecht. Denn in der Spielewelt hat Generative AI, generative künstliche Intelligenz, ja einen ziemlichen Aufschlag gemacht. Magst du mal umreißen, wie und warum?
Das ist ein richtig, wirklich mächtiges Tool, um neue Inhalte zu erzeugen, sei es Texte, sei es Bilder, was man dann natürlich zum Beispiel auch für Texturen in Spielen verwenden kann, eventuell auch zum Beispiel Audioteile, vielleicht die Stimmen, die Übersetzungen, bis hin zu 3D-Modellen. Im Coding, also das hat mit der Spielindustrie gar nichts mehr zu tun, aber auch im Coding ist GenAI als Unterstützung, dass ich schneller programmieren kann, natürlich State of the Art inzwischen schon worden. Und wir haben unterschiedlichste Arten von Modellen. Also viele denken da instant an Text, also an ChatGPT, dass ich mir dann neue Texte generieren kann. Da würde ich gleich ansetzen. Da gibt es natürlich dann auch ganz viele spannende neue Ansätze, wie ich auch eine Welt noch offener gestalten kann. Wir haben jetzt durch prozedurale Generierung haben wir gesehen, was immer total spannend, wie können wir wirklich eine total offene, große Welt generieren, wo Spielende das Gefühl haben, dass sie wirklich volle Freiheit haben und ganz lang durch diese Welt reiten können. Aber bei der Story waren wir immer natürlich etwas eingeschränkt. Und da gibt es also total spannende Ansätze und erste Spiele, die damit forschen und arbeiten, wo wir durch LMMs nicht nur diese dynamischen Welten generieren, sondern eben durch LMMs die Story auch generieren können, adaptieren können, dynamische NPC-Dialoge, ganz große Welten nicht nur zu bereiten, sondern auch als Geschichte zu erleben.
Also es gab ja so einen Moment vor 2 Jahren, da hat die Gaming-Welt die Möglichkeiten von Generative AI ziemlich bildmächtig vorgeführt bekommen. Das war bei so einem großen Kongress, da hat der Chef des Mikroprozessorkonzerns Nvidia, Jensen Huang, ein sogenanntes Tech-Demo vorgestellt und da sah man so ein modernes Computerspielszenario auf dem Bildschirm, so eine cyberpunkige Bar in einer dystopischen Zukunft, so ein bisschen Blade Runner-Atmosphäre und der Spielende bewegt sich, also die Kamera, auf den Barkeeper zu und beginnt dann mit ihm zu sprechen und zwar so richtig ins Mikro zu sprechen, die spielende Person, die da stand. Und im Hintergrund arbeitet da halt ein Large Language Model, das dem digitalen Barkeeper in dieser Bar erlaubt, ganz flexibel auf diese offenen Fragen zu antworten, die dieser Testspieler in dieser Vorführung halt stellte. Und dieser digitale Barkeeper hat dann auch direkt selber Inhalte generiert. Kannst du den Traum vom konversationsfähigen NPC ein bisschen ausführen?
Naja, es ist, ich glaube, da wie bei allen Systemen, Das ist natürlich total spannend, dass ich dann eine ewig große Story, ewig viele Gespräche führen kann. Und das gibt mir ganz andere Möglichkeiten. Eine Spieledesignerin ist eigentlich eine ganz neue Genre auch von Spielen umzusetzen. Also ich weiß, dass auch sehr viele aus dem Story-Gaming-Bereich schon früh an prozeduralen Systemen gearbeitet haben, dass man Stories flexibler macht. Aber das ist halt ganz eine andere Möglichkeit und wird halt ganz was anderes ermöglichen.
Du meinst was ganz was anderes im Sinne von, das wären neue Spielkonzepte?
Im Grunde ja.
Man würde jetzt nicht in einem klassischen Adventure-Spiel unbedingt überall NPCs einbauen. Also weil ich habe halt auch, ich stelle mir dann die Frage, will ich vom NPC im Game, dass der wirklich mit mir quatscht? Will ich vom Schmied, wo ich ständig mein Schwert reparieren lasse, möchte ich, dass der mich zuquatscht oder möchte ich einfach nur 2 Knöpfe drücken, damit mein Schwert repariert ist? Abgesehen davon, dass natürlich sofort, was ja auch die Chat-GPTs dieser Welt zeigen, sobald es sowas gibt, versuchen die Leute, diese Maschinen dazu zu bringen, entweder anstößige, wenn nicht gar illegale Sachen zu sagen. Und will ich als Spielentwickler das wiederum verantworten?
Also ich glaube nicht, dass es darum geht, dass er es für immer mit diesen NPCs plaudern kann. Also wir haben selbst testweise in einer Diplomarbeit was ausgearbeitet, wo wir versucht haben, ein Detective-Game umzusetzen. Da ist darum gegangen, da ist ein ganz simples Dorf, haben wir erstellt. Und die Hauptcharaktere waren drei Dorfbewohner und die haben ein Verbrechen beobachtet. Und dann war die Idee, hier LMMs zu benutzen, damit wir als Detective quasi mit diesen drei Dorfbewohnern unsere eigenen Fragen stellen können. Das heißt, nicht vorgegeben, A, B, C, hallo, wie geht's dir, B, O, heute ist ein schöner Tag, ist da zufällig ein Mord passiert, und C ist, was wissen Sie von diesem Mord? Mhm. Sondern dass wir einfach wirklich ganz natürlich mit diesen NPCs, also nicht NPCs, das wären ja tatsächlich dann Spielecharaktere, die zur Lösung beitragen, aber dass ich mit denen spontan reden kann, klare Ziele erklären kann, klar nachfragen kann, und so, dass sich das für mich ein bisschen natürlicher anfühlt. Das heißt, da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt für immer mit einem NPC plaudern kann, aber dass ich zum Beispiel diesen NPCs tatsächlich als klaren Teil von der Geschichte verstehe oder auch dieses Gefühl der Immersion erhöhen kann. Weil das Gefühl der Immersion, das haben wir vorher schon gehabt, das soll immer das Gefühl mitgeben, dass diese Erfahrung, wo ich gerade bin, dass ich da wirklich eintauchen kann. Und ab dem Zeitpunkt, Beispiel vorher, wenn ich merke, okay, das ist jetzt ein Enemy, der sich ganz seltsam verhaltet, weiß ich sofort, das alles ist jetzt nur ein Spiel und das raubt mir ein bisschen diese Immersion. Das gleiche mit der NPC. Wenn ich mit einem Barkeeper zum dritten Mal rede und es kommt immer das, ja und ja, schöner Tag heute, Mojito, oder? Und das kommt konstant immer nach drei Schleifen das gleiche. dann nimmt mir das auch irgendwann mal die Immersion. Und da gibt's halt einfach da Momente, wo hier LMMs einfach klug eingesetzt werden können. Aber das sage ich auch immer, das kommt ganz auf dem Einsatz vom Spieledesign an, wie das verwendet wird, und dass es nicht jeder NPC komplett mit mir über alles Mögliche plaudern wird oder plaudern sollte. Da geht es eher darum, dass ich angenehme, spannende, interessante Erlebnisse, Gespräche führen kann, die vielleicht auch Teil so einer größeren Geschichte sind.
Das heißt, man propft nicht diese neue Technologie auf alte Spielkonzepte auf, sondern entwickelt halt neue Genres, neue Spielideen.
Das werden wir sehen.
Ja, ich meine, das, was du gerade erzählt hast, das erinnert mich sehr an Dead Meat. Das ist so ein Game-Projekt, das soll angeblich noch dieses Jahr rauskommen. Da sitzen wir nur einer illustrativ gezeichneten Frau gegenüber in einer fiktiven polizeilichen Vernehmung. Und wir sollen halt rausfinden in einem Mordfall, der dort stattgefunden hat, in einer richtigen Unterhaltung, in der wir mit ihr sprechen. Wir sollen diese Person, die uns gegenüber sitzt, irgendwie dazu bewegen, sich zu verplappern oder ein Geständnis abzugeben, warum sie den Mord begangen hat. Und das ist halt wirklich spannend, weil es wird dann Gesprächsführung ist dann quasi das Tool, über das ich das Spielziel erreichen muss.
Das ist eben total spannend, also weil es so unterschiedliche Arten von Spielen gibt. Und ich glaube, da hoffe ich, dass sehr viele neue kreative Ansätze dadurch einen Weg reinfinden.
Du hast in deinem Aufsatz im Handbuch Gameskultur auch noch ein paar andere Punkte, in denen KI bei der Spielentwicklung eine große Rolle spielt, erwähnt. Level Design, mhm. Spielbalancierung, das Balancing, was du ganz vorhin mal erwähnt hast. Über Animation und NPC-Dialoge haben wir jetzt geredet, aber auch Cheat Control. Also sprich das Eindämmen von Schummeln beim Online-Spiel, dem Digitalen?
Das ist was uns forschungsmäßig schon länger begleitet. Das finde ich total spannend, weil ich habe vorher erklärt, beispielsweise mit maschinellem Lernen kann ich basierend auf Vergangenheitsdaten lernen, Muster kennen und Co. Das ist an Systeme, die wir jetzt in der Forschung schon recht lang verwenden, wenn wir jetzt Zugang zu vielen Nutzerinnen-Daten haben aus der Welt der Spiele. Da haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit League of Legends angeschaut oder Destiny oder Just Cause. Und wir haben wirklich sehr viel Daten, wie sich Spielender in dem Spiel Verhalten haben, dann können wir auch mit den gleichen Algorithmen, mit den gleichen Systemen, Modellen Muster erkennen. Und was heißt, wenn wir Muster erkennen, können wir auch erkennen, wenn dann irgendwo ein Outlier ist. Das heißt, wenn Outlier bedeutet, wenn sich dann ein Spieler wirklich ganz anders verhaltet als die Norm, das könnte dann auf eben Cheating-Verhalten, also betrügerisches Verhalten oder Ausnutzen von irgendeinem Exploit oder sogar Nutzen von externen Tools hinweisen. Auf der anderen Seite, es ist auch total spannend, wir verwenden das die ähnlichen Methoden, um toxisches Verhalten zu erkennen. Also wir wissen ja alle, gerade Online-Games sind ein Raum, wo viele anonym, wie im ganzen Internet, sich dann vielleicht auch diverse Ism zu finden sind. Sexism, Ableism, Racism und Co. Und auch solche Sachen können wir durch solche Ansätze automatisch erkennen.
Ist ja ein epidemisches Problem im Online-Gaming, dass halt oft sowohl verbal als auch in der Spielhandlung einfach übergriffig gehandelt wird. Manche Publisher versuchen sich drum zu kümmern, aber wirklich beseitigen konnte das Problem bisher noch niemand.
Und das ist ein Ansatz, wo wir eben versuchen, basierend auf diesen, auf Daten von Benutzerinnenverhalten, das wir haben, dann eben vielleicht automatisch erkennen, das ist quasi ein aktuelles Forschungsprojekt, in dem wir arbeiten. Wir möchten erkennen, oder wir wissen schon so typische Pattern, wann jemand unter Umständen toxisch werden könnt. Oft sind das Fälle, wenn jemand zum Beispiel keinen guten Anschluss in Gruppen findet, ausgeschlossen wird etc., dann haben wir schon beobachtet, das sind Personen, die dann vielleicht unter Umständen später auch selbst also toxisch werden. Und unser Ansatz ist der, dass wir, wenn wir diese Daten haben, diese Muster haben, dann können wir diese Muster anwenden, bevor die Person schon toxisch geworden ist. Das heißt, toxisches Verhalten vorhersagen, bevor es tatsächlich eingetreten ist und dann im besten Fall auch verhindern, bevor dann und vielleicht eine Person nicht zwangsweise dann aus dem System ausschließen, wenn diese Person toxisch geworden ist, sondern vielleicht im besten Fall positiv in das Spiel integrieren und in gute Gruppen, die vielleicht passen würden, einführen, dass diese Person gar nicht toxisch wird. Mhm. Das ist jetzt halt so unser Forschungsansatz.
Gibt es schon irgendwie in der Praxis Ansätze, das umzusetzen? Hast du von sowas mitbekommen?
Ich weiß, dass viele Firmen verschiedene Systeme ausprobieren. Was ich an der Stelle auch vielleicht an die Zuhörenden sagen kann, eines der Probleme, die wir im Bereich Toxicity-Forschung haben, ist, dass oft Systeme implementiert sind. Das heißt, viele von den Firmen haben zum Beispiel Reporting-Systeme. Das heißt, wenn mir was passiert und jemand schreibt was Unfreundliches in den Chat oder unsportliches Verhalten im Spiel selbst, dann ist das leider für viele schon einfach so normal geworden, dass es ganz viele gar nicht mehr reporten. Dabei ist das Reporting ganz, ganz wichtig, denn nicht nur, dass eben die Aufmerksamkeit auf diese Person gesetzt wird, dass es dann in Zukunft verhindert wird, sondern dass wir auch die dementsprechenden Datensätze haben. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn es dann quasi so ein Mapping gibt zwischen, okay, das war die Handlung davor und hier ist das Reporting, da ist was Toxisches passiert, das sind auch genau solche Datensätze, die dann typischerweise verschiedene KI-Modelle brauchen, damit sie auch trainiert werden können. Also deswegen Reporting ist auf unterschiedlichste Weisen was ganz wichtig und eigentlich ja für alle ein klarer Prozess sein sollte und nicht einfach dieses Hinnehmen, wo man es leider inzwischen schon sind.
Du hast noch einen anderen Bereich erwähnt, im Kern der Spielentwicklung, bei dem KI wo in hohem Maß, glaube ich, auch jetzt schon eingesetzt wird, nämlich QA, Quality Assurance, das Testspielen sozusagen. Also es war halt sehr lange ein Bereich, der nicht genug Respekt bekommen hat und auch oft nicht gute, ausreichende Bezahlung. Da saßen halt Menschen, die an einem Spiel, das momentan entwickelt wird, jeden Tag x Stunden saßen und alles ausprobierten, um zu gucken, ob es denn auch funktioniert, ob es heil ist. Wie setzt sich da künstliche Intelligenz ein?
Ja, QA ist nach wie vor ganz ein wichtiger Bereich und ganz viele Spieleentwicklerinnen, die im Laufe des Lebens kennengelernt haben und auch ich selbst, haben irgendwann einmal in der QA gearbeitet, dort gestartet und das ist was ganz, was Wichtiges, auch damit man selbst Spiele vielleicht besser versteht. Im Bereich, wie da KI-Systeme unterstützen können. Wenn wir zurückdenken an die Systeme, die es zum Beispiel automatisch in einem Spiel fahren können oder automatisch das Spiel spielen können. Das sind genau die Systeme, die wir auch nutzen können, dass wir dann automatisch ganz viele Testruns von einem Spiel machen. Da geht es vor allem darum, man muss sich vorstellen, manche Spiele sind einfach, das sind 80-Stunden-Spiele, wo ich ganz, ganz große Welten habe, die einfach menschlich nicht mehr testbar sind. No Man's Sky ist das große Beispiel. Und wenn wir da Systeme haben, die dann quasi automatisch gesteuert die verschiedene Testcases durchfahren, typisches Klischeebeispiel ist Autospiel und da steht ein Baum, versuche ich 20 Mal in diesen Baum fahren, schaue beim 21. Mal, ob ich da durchfahren kann oder ob ich irgendwo hängen bleibe. Ganz blödes Beispiel, aber trotzdem ein sehr realistisches Beispiel. Wie oft haben wir uns geärgert, wenn wir plötzlich in einem Spiel irgendwo in einem Busch wieder mal hängen geblieben sind oder irgendwo beim Stein stecken geblieben sind. Und das sind halt so Sachen, die halt schnell den Spielspaß nehmen können. Und da können eben so unterschiedlichste KI-Systeme helfen, das Spiel zu testen. Ich habe auch erwähnt, das automatische Balancing, dass ich dann zum Beispiel auch dadurch verschiedene Schwierigkeitsstufen gut testen kann, verschiedene Setups testen kann. Also da passiert schon länger schon ganz viel.
Also zu dem Testen hat mir ein Spielentwickler mal gesagt, auch ein Indie-Spielentwickler, dass es ihm halt ganz neue Möglichkeiten gibt, wenn er das halt nicht selber machen muss, wenn er eine geschlossene virtuelle Tür hat. Und dann muss er halt eigentlich im Testing 500 Mal aus 700 verschiedenen Winkeln gegen diese Tür laufen, ja, um sicherzustellen, dass er nicht doch irgendwie durch die Tür durchglitscht. Und das kann halt jetzt eine Maschine machen. Was sind die Aussichten gerade für Leute, die in der Spielbranche arbeiten? Wo geht das noch hin mit KI?
Was ich unterstreichen möchte, in den meisten Firmen, mit denen ich rede, und die meisten Tools, die aktuell zur Verfügung stehen, sind einfach wirklich total schöne Hilfsmittel. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass wir selbst einfach produktiver sind und auch kreativer, wenn wir in Begleitung als Art Buddy mit KI-Systemen arbeiten. Das heißt nicht, dass wir uns ersetzen lassen wollen, sollen, müssen, sondern dass wirklich total spannende Ergebnisse entstehen, wenn man das als Art Buddy, als Art Coworking-System versteht. Und genau da geht auch ein bisschen die Forschung hin. Wie können solche KI-Systeme mich optimal unterstützen, dass ich meine Arbeit noch besser, kreativer, spannender durchführen kann. Und ganz spannend zu sehen ist, also gerade in der Spieleentwicklung, das sind ganz viele experimentelle Setups, aber es werden innerhalb von den Game Engines, also auch mit dem Sweeney von der Unreal Engine, auch einen total spannenden Podcast geben, wo ein bisschen gebrainstormt oder
Tim Sweeney, genau. Legendär Spieleentwickler und Chef des Epic-Konzerns, zu denen so kleine Spiele wie Fortnite oder auch Rocket League gehören.
So kleinere Schmankerl. Und die Game Engine hinter Fortnite und hinter anderen ist eben die Unreal Engine. Einer der größten und wichtigsten Toolkits eigentlich, um Spiele zu entwickeln, die wir aktuell haben. Und auch da erforschen sie, wie man mit den aktuellen Systemen die Prozesse beschleunigen kann und vielleicht ein bisschen umdenken kann.
Wie ist denn der Diskurs oder die Debatte in der Games-Branche insgesamt? Wie wird denn da KI gesehen?
Ja, aber ein Beispiel muss ich vorher noch bringen, bevor wir in den Diskurs gehen.
Ja, okay.
Und zwar was ganz spannend ist, also wir kennen jetzt von den generativen Systemen, zum Beispiel Systeme, die automatisch Text erstellen, Systeme, die automatisch Videos erstellen, aber es gibt schon erste Ideen, die sind ganz holprig noch. Und das ist vielleicht ganz spannend zum Anschauen, weil dann versteht man eigentlich, was funktioniert und was nicht funktioniert oder vielleicht auch nicht funktionieren kann. Da gibt's dieses Play-Oasis-System. Das war ein Experiment, das oder ist ein Experiment, das KI-Modell, also eine kleine Demo-Spielwelt, die ausschaut wie Minecraft. Also im Grunde ist es ein generatives System, was eine automatisch eine vollständige 3D-Voxel, also Minecraft-Welt, in Echtzeit berechnet, ohne dass da eine Codezeile dahinter steht. Das heißt, im Grunde kann ich in Realzeit ein Spiel spielen, was in Realzeit gerade live für mich berechnet wird und wie es sich wie Minecraft anfühlt.
Eine Welt oder ein Spiel?
Ein Spiel. Also wie gesagt, das heißt, ich kann mich als Spielerin da bewegen, ich kann mit dieser Umgebung interagieren und die Welt passt sich halt automatisch an, wenn ich jetzt zwei Schritte vorgehe, wird sich dann vielleicht dort dann das, was halt nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip vermutlich dann kommt, dann aber es ist ein absoluter Demo-Charakter und solche Systeme, so auch wie die Videosysteme, die wir gesehen haben, die waren ja auch gerade am Anfang super holprig. Wenn ich jetzt nach oben schaue und dann wieder nach unten schaue, vom Himmel wieder zurück, hat sich plötzlich die ganze Welt verändert. Und das hat mir irgendwie auch so extrem gezeigt, wie diese Systeme funktionieren, weil es geht einfach immer um, was ist eigentlich vermutlich wahrscheinlich
als nächster Schritt.
Als nächster Schritt, genau. Nur wenn ich dann nach oben schaue und dann wieder nach unten schaue, dann hat das System ja überhaupt keinen Speicherzustand, was ich jetzt eigentlich vorher getan habe, wo ich vorher war. Aber trotzdem,
Persistenz ist da, glaube ich, der Zauberbegriff, ne? Dass die Welt dann auch stabil bleibt.
Ja, und total spannend einfach zu sehen, einfach wo die Forschung gerade ist, wo sie hingeht, was möglich ist und vor allem was auch nicht möglich ist.
Wie wird denn das Thema KI in der Branche, in der Industrie diskutiert? Da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Ebenen, sage ich mal.
Also man sieht also auch in den letzten Umfragen der GDC Report, das ist die größte Konferenz, die Game Developers Conference, gibt jedes Jahr einen Report, wo sie eine Umfrageergebnisse an Spieleentwicklerinnen ausschickt und dann eben als Report zusammenfasst. Und da hat man schon gesehen, dass sehr viele sehr misstrauisch und besorgt sind, auch zum Thema, besonders zum Thema KI. Natürlich ist gerade jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, sind ja auch sehr viele Kündigungswellen vorangeschritten. Die Industrie hat mit verschiedenen Problemen zu kämpfen gehabt. Natürlich sind es sehr viele Industrie allgemein besorgt. Und KI ist natürlich ein Thema davon, was oft bei den einen sehr positiv aufgenommen wird, bei den anderen natürlich aus unterschiedlichen Grenzen sehr, sehr stark diskutiert wird und auch Ängste aufruft. Also da geht's aus unterschiedlichsten Fragezeichen eben von angefangen, wie wir es im gesamten gesellschaftlichen Diskurs haben, mit der Fragestellung, ob hier Jobs ersetzt werden durch KI-Systeme. Viele rechtliche, ethische Fragestellungen sind nicht geklärt. Du hast es am Anfang schon erwähnt, dass wenn man
der Urheberrechtsraubzug, Ranga Yogeshwar, den größten Raubzug der Geschichte genannt, weil halt diese Modelle mit wahnsinnig viel Daten gefüttert und trainiert wurden, die halt zu einem Großteil urheberrechtlich geschützt sind.
Genau.
Und die ohne Einwilligung genutzt wurden.
Das ist von Grafiken hin bis zu 3D-Modellen, von Code, Geschichten, Texten, Musik, Stimmen von Voice Actors, also das ist wirklich tatsächlich alles. Das sind einfach viele Konflikte aktuell, viele offene Fragestellungen, die es gerade, ich glaube, mitten im Klärungsprozess sind, wem die erstellten Inhalte überhaupt gehören, wie können Personen, dessen Daten verwendet worden sind, entschädigt werden. Gibt es vielleicht ganz neue Lizenzmodelle, Vergütungsmodelle, wie man darauf reagieren kann. Und ich sage mal so, ich glaube, in der gesamten Industrie verwenden sehr viele schon unterschiedlichste Hilfsmittel. Also ich kann immer den Coding-Bereich nehmen, damit man einfach auch produktiver nimmt, vielleicht auch die Qualität eben in diesem Coworking-Prinzip steigert. Also wie gesagt, da würde ich immer auf dieses Coworking-Prinzip hinarbeiten. Aber das nächste ist ja auch Also und was vielleicht auch noch spannend ist, es gibt ja auch andere Lösungsansätze. Also man muss ja auch nicht auf die großen existierenden Modelle zurückgreifen, sondern man kann sich auch eigene kleine lokale Modelle mit eigenen Datensätzen trainieren. Das heißt, wenn ihr jetzt mit meinen eigenen Textbaustellen zum Beispiel ein Modell trainiere, was dann auch quasi meiner Sprache interagieren soll. Also da gibt es dann eben auch unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man drauf reagieren kann.
Sprich, mit denen man sich von Big Tech emanzipieren kann und von den ganzen Urheberrechtsproblemen, die dann da zum Teil dranhängen.
Genau, richtig. Und da sind auch andere Fragestellungen offen. Das heißt eben, ich sage immer gern, KI unterstützt uns, damit simple Sachen simpler werden, noch simpler werden oder automatisiert werden, aber komplexe Sachen, und es gibt kaum was so komplex ist wie die Spielindustrie, komplex bleiben. Nur da hat man dann halt oft die Fragestellung, also auch aus dem Coding-Bereich, kenne ich das im Gespräch mit vielen Kollegen, Kolleginnen, ist es dann halt oft so, gut, wenn ich es als Junior in einem Job anfange, dann brauche ich ja diese Lernerfahrung. Lernen durch Fehler machen und dann vielleicht als Senior-Person, Mentorin, die im Hintergrund unterstützt. Wenn jetzt Junior-Positionen dann vielleicht als Einstiegs- oder Trainingsmöglichkeit fehlen, was macht das? Das ist so eine offene Fragestellung. Auf der anderen Seite gibt es...
Solange der Senior noch im Job ist oder die Senior, funktioniert es weiter, aber sobald die Person in Rente geht und es keinen neuen Junior gibt, der inzwischen zum Senior herangezogen wurde, weil die KI das halt die letzten Jahre gemacht hat, haben wir ein strukturelles Problem.
Das ist
eine Kritik, die ich oft so aus dem Middle-Management-Bereich höre, die sich operativ darum kümmern müssen, wie ein Spiel organisatorisch entwickelt wird. Während CEOs sehr gerne kundtun, dass sie jetzt eine KI Firma sind und die jetzt voll auf KI setzt, ja. Während du hast vorhin die Entlassungen erwähnt, das waren ja 10.000 in den letzten Jahren, die waren auch auffällig häufig in Bereichen, wo man KI verstärkt einsetzen kann, sowas wie Konzeptkünstlerin oder Grafikdesign ist auch so ein Bereich. Wozu soll ich noch jemanden für Illustrationen bezahlen, wenn ich doch irgendein Diffusionsmodell habe, was mir ständig Bilder rauswerfen kann?
Das sind sehr viele Konflikte und sehr viele Fragestellungen. Umgekehrt, vielleicht auch um auch ein paar positive Diskurse zu erwähnen. Jetzt freuen sich dann andere wieder, weil die Spieleentwicklung dadurch zugänglicher geworden ist. Da hat es die erste Welle der Demokratisierung der Spielindustrie gegeben, damals mit den Game Engines, weil früher war Spieleentwicklung was Elitäres. Also ich habe nur ganz wenige Menschen haben das machen können. Das haben die ersten waren, ich sag's jetzt überspitzt, die Superprogrammierende, die halt wirklich extrem gute technische Kenntnisse gehabt haben, damit man überhaupt das Spiel aufsetzen kann. Später war es dann speziellen Firmen vorbehalten, die Zugang hatten zu Game Engines, die oft sehr teuer waren. Und dann gab es diese Demokratisierungswelle um Game Engines wie Unity beispielsweise, die den Ansatz gesagt
haben. Wo man dazu kurz sagen muss, diese Game Engines sind im Prinzip Digital-Tools, die ganz viele Elemente vereinigen, von Animation über Sound, über Level-Design und so weiter. Und der entscheidende Punkt ist, jeder kann sie umsonst runterladen und benutzen.
Genau.
Und es ist dann in der Regel erst, wenn man das Ergebnis kommerzialisiert und in relevantem Umfang Geld damit verdient, dann wollen die erst einen Anteil haben. Das heißt, jeder von uns kann sofort mit Spielentwicklung anfangen und zwar relativ niedrigschwellig.
Und das war maximal cool, weil wir sehen das ja auch an den Indie-Spielen, die entstehen. Das heißt, sind das jetzt Spieler, die Philosophen oder von Historikerinnen, von unterschiedlichsten Künstlerinnen, Menschen von ganz unterschiedlichen Bereichen können jetzt Spiele entwickeln und ihre Ideen durch Spiele ausdrücken. Das ist diese Demokratisierung der Spielindustrie. Mhm. Und das wird natürlich jetzt noch weiter unterstützt haben, wenn die Game Engines noch zugänglicher wären, noch mehr Hilfeleistung geben, auch durch verschiedene KI-gestützte Methoden, die Prozesse beschleunigen, erleichtern oder überhaupt für Leute, die sonst gar nicht Zugang dazu haben, ermöglichen. Also man spricht auch von einer weiteren Demokratisierung und der stärkeren Zugänglichkeit der Branche. Aber das hat dann halt auch wieder zur Folge, dass es noch mehr Spiele gibt. Also wir haben ja jetzt schon das Problem, dass es...
Wollte gerade sagen, also auf Steam, auf dem PC kommen jeden Tag ungefähr 50 Spiele plus raus.
Genau.
Jeden Tag.
Das wird mehr. Das wird konstant mehr. Ja, also wenn man das ein bisschen zusammenfasst, also ich meine, was vielleicht auch positiv ist, dass man es auch als Trainings- und Lehrwerkzeug verwenden kann und soll. Also wir haben erst auch diese Tune-Diskussion geführt und auch mit vielen Firmen, Unternehmen, mit denen ich geredet habe, die nutzen das zum Beispiel dann aktiv auch, dass sie Juniors eben dadurch schneller ausbilden können, weil es auch wirklich auch ein wertvolles Trainingswerkzeug sein kann. Ja, und dann die große Fragestellung, und das lasse ich wahrscheinlich als Pandoras Box jetzt einfach da liegen und schmeiße in den Raum, sind die Ressourcen der Energienutzung.
Es kostet wahnsinnig viel Energie und je nachdem, was man macht, funktioniert es halt nicht auf dem eigenen Rechner, sondern man muss halt Zugang zu denen haben und es ist also zu den großen Rechenzentren der großen KI-Anbieter und da bei denen ist ja auch noch offen, das rechnet sich ja immer noch nicht. An irgendeinem Punkt werden die anfangen müssen, richtig Geld für diese Leistungen zu nehmen, was im Moment noch jeder umsonst benutzen kann. Ja, tatsächlich, Pandoras Box und die Zukunft wird zeigen, wie das sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig gemacht werden kann.
Genau.
Ich fand eine Sache im letzten Jahr überraschend, und zwar die Reaktion der Community, der Backlash der Spielerinnen und Spieler gegen Verwendung von KI in Spielen. Der ist erstaunlich laut und ist auch oft an vermeintlich Nichtigkeiten aufgehangen, also ob das bei Call of Duty Black Ops 6, da wurde halt laut kritisiert, weil für Werbebilder offensichtlich KI-generierte Motive eingesetzt wurden und selbst so geliebte Independent-Perlen wie das polnische Spiel The Alters, was dieses Jahr rauskam, da entstand dann auch so ein mittlerer Shitstorm, weil im Spiel ein paar wenige KI-generierte Texte auftauchten. Gleichzeitig benutzen die aber alle, auch in der Gaming-Welt, ständig generative KI, um ihre Hausarbeiten zu schreiben oder lustige Memes zu erstellen. Wo verläuft denn da für die Spielenden in der aktuellen Debatte die Grenze?
Das ist eine spannende Frage, die ich wahrscheinlich auch selbst nicht gut beantworten kann. Interessanterweise, also immerher KI-Forschung, eben beispielsweise um toxisches Verhalten früh zu erkennen oder Spiele auch für Menschen mit Behinderungen zugänglicher zu machen, seit Jahrzehnten. Also wir machen wirklich schon so lange Forschung in dem Bereich und KI ist nicht gleich Generative AI und diese Fragestellung, die wir gestellt haben. Und mir ist auch selbst aufgefallen, dass ich allein, weil ich mit KI Forschung in Verbindung gebracht worden bin, auf sehr viele Blacklists kommen bin. Ich glaube, wir müssen dann Diskurs einfach ein bisschen offener führen, ein bisschen mehr aufklären, was KI einfach ist.
Und vielleicht auch konkreter sagen, worum es geht. Drohnen oder KIs sind so Begriffe, die zurzeit ständig genannt werden und aber so ein riesiges Feld umfassen.
Es ist, glaube ich, auch der Begriff Intelligenz. Ich glaube, niemand von den Forschenden, die ich kennen würden, würden selbst noch einmal den Wort Intelligenz für solche Systeme verwenden, weil wir auch sehen, wie viel Angst das Menschen macht. Also die ersten Ideen waren ja, dass ChatGPT sowieso gleich die Welt übernehmen wird, was nicht einfach wenn man die Grundprinzipien, wie das funktioniert, versteht, einfach nicht möglich ist. Oder warum dann alle sehr verblüfft waren, warum ein Large Language Modell, was eigentlich nur an Texten trainiert ist, keine simplen Rechnungen machen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach ganz viel Aufklärung macht, was KI ist, was es kann, wie es funktioniert. Es muss nicht die Rocket Science Education sein, sondern einfach so grundlegend, dass das eben oft vermutlich ein bisschen weniger klug ist, als viele glauben, wie man es gut verwenden kann, wie man es nicht verwenden soll. Das sind dann die ganzen weiteren Pandoras-Boxen, die man in der Gesellschaft finden werden, von Fake News zu Fake Bildern zu den Videos, die wir ja schon haben. Wofür soll man es verwenden? Wofür sollte man es nicht verwenden? Wie erkenne ich es, wenn es verwendet worden ist? Das wären so viele Fragestellungen und da kann ich als Informatikerin, also da spreche ich jetzt wirklich als Informatikerin und nicht als Spieleentwicklerin, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man so früh wie möglich Informatik, Grundbildung, Coding, Grundbildung ist nicht Rocket Science, aber auch in Schulen und Co. mitbringt, dass man da einfach mehr Verständnis, weniger Angst schafft, damit es gut verwendet werden kann. Ich meine, ein Thema, was wir ja gar nicht besprochen haben, ist ja zum Beispiel, dass wenn wir es die generativen Systeme durchdenken, das sind Systeme, die wie erwähnt worden sind, da sind so viele Vergangenheitsdaten von uns drinnen. Was wird denn passieren, wenn man das Internet jetzt randomly nach verschiedensten Daten, die wir alle mal geschrieben haben in der Vergangenheit, durchsucht? Ist da nur das Tollste?
Nee, also da würden eine ganze Menge von unseren Biases würden dann halt in diese KIs eingegossen und verarbeitet werden und die KI denkt halt, das ist die Welt. Es sind aber dann zu weiten Teilen unsere Vorurteile über die Welt und nicht die Welt.
Ich habe einmal ganz am Anfang Midjourney befragt, bitte gib mir ein Bild von einem Gamer. Es kamen drei Jungen, die im Keller sitzen vom PC und ein Ork. Also das ist jetzt nur, also ich glaube, und das ist halt so wichtig. Also da würde man vermutlich viel auf der einen Seite viel Skepsis nehmen können und ich glaube viel mehr Verständnis und wie gesagt, ich würde auch ein bisschen auf den, wie ist gut und korrekt, ethisch verwenden kann, wie kann es eine gewisse Transparenz auch, was auch die Trainingsdaten anbelangt. Ich glaube, da müssen wir auch die Firmen an der Hand nehmen. Ich finde es auch spannend.
In die Verantwortung nehmen.
Genau. Ich finde es auch spannend, dass viele Spiele, die ich jetzt auch gesehen habe, explizit dann labeln, wenn sie gesagt haben, hey, das Spiel ist entirely handcrafted. Keine KI Art, keine KI Voices und so weiter und so fort. Also rein menschlich kuratiert oder produziert.
Ist das ein Weg in die Zukunft? Macht es Sinn zu sagen, wir werden Spiele zukünftig nur ohne KI programmieren in unserem Studio? Ist das zukunftsfähig?
Also wie gesagt, die meisten verwenden es ja schon als Hilfsmittel, damit sie auch kreative Menschen dabei unterstützen, sich auf die richtig spannenden Sachen konzentrieren zu können und dann vielleicht Hilfsprozesse schneller werden. Also das haben wir schon immer gesehen. Also sei das jetzt durch verschiedenste Tools, die uns beim Texteschreiben helfen oder bei Photoshop und Co., die immer mehr Hilfsmittel verwendet haben. Das kann man auch als weiteres Hilfsmittel sehen, um uns und unseren kreativen Prozess wirklich gut zu unterstützen und nicht uns als Ersatz zu sehen. Und ich glaube, ich persönlich würde sehr stark dazu motivieren, verschiedene Sachen auszuprobieren, damit man Verständnis dafür kriegt, wie es funktioniert, was funktioniert und vor allem auch sieht, was es alles nicht kann. Weil, ich meine, fairerweise, die Industrie verändert sich, die Industrie hat sich immer verändert, Prozesse sind auch in der Vergangenheit oft verändert worden, automatisiert worden und natürlich sind wir jetzt auch in einer Welle, wo sich viele von den Prozessen, wir sehen es ja jetzt schon, verändern und ich sehe schon als Chance, dass wir uns dann vielleicht auf auch ganz andere Sachen konzentrieren können und auf andere Sachen konzentrieren können.
Ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs über KI noch eine philosophische Frage stellen, die mich
der Informatikerin
herausfordert. Ich habe es vorhin angerissen mit dem Rocket League-Bot, der einfach die besten Spieler und Spielerinnen vom Platz fegt. Denn das berührt dann ja auch irgendwo unser Selbstverständnis als Menschen. Es ist ja nicht nur, dass sie dann besser Rocket League spielen können als ich die KIs. Die können auch besser Bilder erstellen. Die können auch besser und schneller Texte schreiben als ich. Die können dann irgendwann alles besser als ich, egal worum es geht. warum soll ich dann noch Rocket League spielen oder irgendetwas Kreatives im Zweifelsfall tun, wenn ich doch weiß, dass die Maschine es immer unendlich viel besser kann als ich? Siehst du da ein Problem?
Ich sehe nicht, dass die Maschine irgendwas besser kann als wir.
Sie kann besser Rocket League spielen als ich.
Aber schreiben oder Bilder zeichnen, sie kann uns unterstützen, aber sie kann uns nicht ersetzen in den Sachen. Also ich glaube, gerade wie wir geredet haben, die ganzen aktuellen KI-Systeme basieren stark auf Vergangenheitsdaten. Das heißt, wirklich was Neues, Kreatives schaffen, das fehlt ja aktuell. Also da die philosophische Diskussion, also die Angst sähe ich nicht. Aber was ich ein bisschen lustig finde, was ich schon ein paar Mal gehört habe, dass man uns von den Fragestellungen her, aktuell verwenden wir halt die Systeme, damit wir lustige Katzenvideos machen oder unsere Gedichte schreiben lassen. Aber wie gesagt, ganz viel Forschung geht ja auch in spannendere Anwendungen, eben wie es uns unterstützen kann in medizinischen Bereichen, wie es uns unterstützen kann, zugängliche Welten schaffen. Und ja, ich glaube, wir sollten die Maschine nicht dazu benutzen, dass wir unsere kreativen Tasks auslagern und selbst dann nur noch die Hausarbeit machen, sondern ich glaube, es soll dann schon umgekehrt eher sein, dass wir unsere Gedichte selbst schreiben und die Maschine vielleicht unseren Haushalt macht.
Als moralisch-kultureller Imperativ absolut gültig. Mal schauen, wie sich's entwickelt. Zum Abschluss unseres dann doch relativ akademischen Gesprächs möchte ich dann doch noch eine persönliche, verspielte Frage an dich stellen. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsspiel? The Game of Your Life.
The Game of My Life. Fairerweise, mir haben immer diese offenen Welten, diese großen Welten fasziniert. Ich müsste jetzt wahrscheinlich Elite sagen, rein aus der Rotz. Aber tatsächlich waren es für mich einfach die Welten immer größer worden. Es haben angefangen bei Zelda. Das war für mich so inspirierend. Und ich glaube, Zelda ist ein Spiel, was mich...
Welches?
Ja, Ocarina of Time war das allererste, was ich gespielt habe. Mhm. Und das war für mich das Eintauchen in diese offenen, großen Welten. Und war das dann Richtung Gothic oder war das dann Richtung Witcher oder Skyrim? Das waren einfach Welten, die mich total motiviert und berührt haben immer.
Große Fantasy-Abenteuer mit riesigen Open Worlds, die sehr detailliert und bildmächtig auch ausgestaltet sind.
Ich glaube, das ergibt dann auch ein bisschen meinen Forschungsbereich, warum ich so fasziniert bin, wie man solche Welten noch immersiver und noch offener gestalten kann.
Johanna Pirker, vielen Dank. Wir haben uns unterhalten über künstliche Intelligenz und Games und Gaming. Grundlage war dein Aufsatz im Handbuch Gameskultur 2.0, das jetzt in einer überarbeiteten und erweiterten Auflage erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und wir hören uns bei den nächsten Folgen. Es gibt noch viele andere spannende Kapitel und Podcast-Folgen zu einzelnen Kapiteln aus dem Handbuch Gameskultur 2.0.
Das war Handbuch Gameskultur, der Podcast. Kultur, Technologie, Gesellschaft. Wie Games unsere Welt bewegen. Eine Produktion des Deutschen Kulturrates und GAME, Verband der deutschen Gamesbranche, zur zweiten Auflage des Handbuchs Gameskultur. Herausgegeben von Olaf Zimmermann und Felix Falk. Moderation und Redaktion Tobias Nowak. Produktion Veljana Richter. Beratung Christian Huberts. Sounddesign Pool Artists. Das Handbuch Gameskultur 2.0 gibt es überall, wo es gute Bücher gibt.